Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Heute zu Gast mit Nicole Stadelmann, Co-Leiterin des Archivs der Ortsbürgergemeinde St. Gallen und der Vatikanischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde St. Gallen. Mein Name ist Silo Frick. Nicole, herzlich willkommen, schön bist du da.
Danke.
Schön bist du immer noch da.
Ja, genau.
Wir haben ja verschiedene Dokumente, die wir besprechen können und anschauen. Das, was hier liegt, ist irgendwie interessant, weil es sieht gar nicht so nach trockener Archivmaterie aus. Es ist eigentlich wunderschön mit einer technischen Zeichnung versehen. Ist das nicht eher ein Schulbuch?
Ja, du hast völlig recht. Das Dokument, das hier liegt, stammt auch nicht aus dem Archiv, sondern aus der Vatikanischen Sammlung, quasi die frühneuzeitliche Bibliothek der Stadt. Und es ist wirklich, man könnte eigentlich sagen, ein Lehrbuch mit Praxisbezug. Die schöne Schrift ist uns sehr gut bekannt, die stammt von Johannes Kessler. Er hat dieses Traktat verfasst und es geht darin darum, also es ist eigentlich eine Anleitung zur Berechnung und zur Konstruktion von Sonnenuhren. Das hat er selbst gemacht, es hat sehr viele Praxisbezüge drin. Es ist auch immer die Du-Form, also wenn du das machst und diese Linie so ziehst, dann. Und es hat sehr viele Berechnungsbeispiele, auch gerade für die Stadt St. Gallen. Ein nützliches Traktat, wenn man astronomisch begabt ist.
Ist Johannes Kessler bekannt, dass er Astronom ist in St. Gallen?
Nein, nur am Rande oder vielleicht einem kleinen Kreis. Nein, ich wusste das auch nicht vorher. Offenbar ist er aber, wie zu dieser Zeit ja häufig, vielfach interessiert oder sehr, sehr breit gefächert interessiert, geht in Richtung dieses Universalgelehrten. Er war Schulmeister an der Lateinschule, ursprünglich ein Handwerker, Sattler, hat aber begonnen mit dem Studium, mit dem Theologiestudium in Wittenberg, hat Luther gesehen, gehört, getroffen, hat sich dann entschieden, seine eigentlich eben ursprünglich geplante Karriere als Geistlicher nicht anzustreben, im alten Glauben, weil er dann eben der reformierten Richtung zugetan war, aber war sehr aktiv als Laienprediger. Er hat sehr viel erklärt, auch die Bibel, das Neue Testament einer breiten Bevölkerung, und er war offenbar begabt als Lehrer und offenbar war er auch begabt als Lehrer der Astronomie. Wir wissen nicht, wie er es gebraucht hat. In der Lateinschule waren eher Sprachen im Fokus, also nicht Mathematik oder Astronomie. Dort wird es vermutlich nicht benutzt haben, aber vielleicht in einem Freundeskreis, in einem Kreis von Interessierten, weil es ist schon sehr schön ausgearbeitet. Mhm. Es ist kein Entwurf, es hat keine Streichungen im Text. Es ist sehr schön geschrieben, sehr genau gezeichnet auch. Und eben diese praktische Anleitung, also man kann eigentlich theoretisch wirklich eine Sonnenuhr bauen und berechnen mit diesem Traktat, mit 26 Regeln.
Also je nach Breitengrad, je nach Ausrichtung der Wand. Wunderschön, ja. Wenn man das durchblättern darf, sieht man auch, es gibt bewegliche Teile zum Teil drin. Ja. Das ist wirklich didaktisch gemacht, damit man etwas nachvollziehen kann, was er beschreibt im Text.
Ja, und auch diese roten Hervorhebungen an den Seitenrändern dienen der Übersichtlichkeit, dienen nochmals Erklärungen. Ja, ich hatte auch Freude, als ich da durchblättern konnte.
Bekannt ist ja sonst eher so im Umfeld dieser Reformation. Das ist, du hast gesagt, Luther erwähnt, den er selbst hört. Er ist, man stellt sich das wirklich so als eine Aufbruchsstimmung und Zeit vor, nicht? Da ist etwas im Wandel und einer, der kommt aus dem Handwerk, hat dann die Möglichkeiten und entwickelt sich in völlig eine andere Richtung. Dem öffnet sich ja wahrscheinlich eine Welt und eben hier dann in diesem Punkt auch diese Welt dieser Sonnenuhren. Ein bisschen eine einmalige Zeit in St. Gallen.
Ja, das glaube ich auch, ja. Sicher eine spezielle Zeit, in der auch viel möglich wird oder man anders denkt, neu denkt oder ja, Neues entdeckt. Die Astronomie, sie war im Trend der Zeit. Johannes Kessler war zu dieser Zeit, das wissen wir nicht, der Einzige, der sich mit Astronomie beschäftigte. Auch diese Kometenerscheinungen, sie wurden betrachtet. Man ging gemeinsam auf die Berneck, um eine Kometenerscheinung anzuschauen. Da war Kessler dabei. Auch Clemens Hör, auch Rechenmeister, er wiederum, hat sich mit Astronomie befasst. Da vermutlich fand da ein Austausch statt zwischen den beiden. Und für Kessler resultierte ja dann quasi dieses Lehrbuch. Er hat ja bewiesen, dass er sich mit der Kunst der Sonnenuhr-Anfertigung verstand. Es resultierte dann wirklich in einem Auftrag.
Ja. Das ist so diese Öffnung, diese Grundstimmung des Humanismus vielleicht in der Zeit, der so ein bisschen in St. Gallen noch ankommt. Ja. Das ist ja wirklich spannend. Hat er dann auch eine gebaut? Weiß man das?
Das weiß man. Und zwar zentral an der St. Laurenzenkirche, an der Westwand, über dem Eingangsportal eigentlich. Oben.
Jetzt erklär schnell, Also für jene, die nicht aus St. Gallen sind, was ist die St. Laurenzenkirche?
Die St. Laurenzenkirche ist die wichtigste städtische Kirche, wo nicht nur Gottesdienste, reformierte Gottesdienste dann ab 1527 durchgeführt wurden, sondern auch die Bürgermeisterwahlen und die Zunftmeisterwahlen, wichtige Mandate städtische verlesen wurden. Sie war der zentrale Versammlungsort der Stadt.
Deshalb eine Uhr.
Deshalb vermutlich eine Uhr. Sie war auch zentral für die Strukturierung des Tages, wenn man eine Uhr hat. Also man kann mit akustischen Zeichen, aber eben dann auch mit optischen Zeichen den Tag bei Sonnenschein einteilen. Man kann ein Zeichen schlagen anhand dieser Sonnenuhr für die Schließung der Stadttore, für die Öffnung der Stadttore, für den Marktbeginn etc. Das alles strukturiert dann auch den wirtschaftlichen Tag sehr stark.
Eine Sonnenuhr funktioniert nur, wenn die Sonne scheint. Was wenn sie nicht scheint oder wenn Nacht ist?
Dann richtet man sich nach eben dem Wandel Tag-Nacht oder nach den Jahreszeiten. Oder man konnte einen Blick rüberwerfen zum Münster, wo eine mechanische Uhr belegt ist, und zwar schon seit dem 14. Jahrhundert. Allerdings gibt es da auch Haken, weil mechanische Uhren waren zu dieser Zeit sehr, sehr ungenau und wurden eigentlich wiederum nach den Sonnenuhren gerichtet.
Ist die katholische Zeit denn die gleiche wie die reformierte Zeit, die da geschlagen wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Zu dieser Zeit ja schon. Ja, die mechanischen Uhren, sie wurden nach dem Sonnenstand gerichtet. Sie waren sehr, sehr ungenau. Zu dieser Zeit ein großes Problem war, dass die Münsteruhr, die mechanische, eigentlich nicht mehr ablesbar ist. Kessler hat 1536 den Auftrag bekommen, eine Sonnenuhr an der St. Laurenzenkirche zu konstruieren. Und 1535 beauftragte die Stadt einen Handwerker, damit die mechanische Uhr im Kloster repariert wird. Und zwar war das Problem, dass man die Ziffern, die waren so verwaschen, dass man die nicht mehr ablesen konnte. Also 1535 die Restauration der mechanischen Uhr im Kloster und 1536 dann die Sonnenuhr an der St. Laurenzenkirche. Das kann vielleicht auch im Zusammenhang stehen, dass der Stadt bewusst wird, wir möchten eine eigene Sonnenuhr oder wir brauchen eine, damit die Münsteruhr gerichtet werden kann, in der Nähe auch. Ich weiß es nicht, aber spannend ist die Geschichte schon. Also 36 Sonnenuhr, 35 Reparatur durch die Stadt, nicht durchs Kloster.
Ja, genau. Wofür braucht es in der Stadt eine genaue Zeit? Was ist wichtig?
Also eben die genaue Zeit, das müssen wir in Anführungs- und Schlusszeichen setzen. Für uns ist das keine genaue Zeit, eben auch mit der Sonne quasi, ist das ja variabel. Also unsere 24-Stunden-Tageseinteilung, jede Stunde ist gleich lang, das ist dort noch nicht der Fall, diese Einteilung. Da haben Stunden unterschiedlich lange Zeit dauern, eben einfach wegen der Jahreszeiten, wegen dem Sonnenstand etc. Man braucht quasi die Einteilung der Zeit eben für das wirtschaftliche Leben. Stadttorschließungen, Öffnungen ist wichtig, Marktbeginn, Marktende. Man gewöhnt sich oder es kommt dann auch zu einem veränderten Zeitverständnis mit dem Aufkommen von mechanischen Uhren ab dem 14., auch im 15. Jahrhundert, wo es dann immer mehr Uhren gibt, mechanische in Privathaushalten. Aber dann wirklich unser Zeitsystem, an das wir heute gewöhnt sind, kommt mit der Industrialisierung und den Fabriken.
Also du hast vorhin gesagt, man gibt dann ein Zeitzeichen auch, nicht? Also wer gibt das? Wahrscheinlich ist das dann der Punkt, wo man öffnet das Tor, man schließt es, man beginnt mit dem Markt, man lässt ihn enden.
Genau, das ist dann ein akustisches Signal, wo das ja dann, wenn man es genau nimmt, Glockengeläut ist. Und das ist dann unabhängig von der Uhr. Also auch die mechanische Uhr ist zu dieser Zeit nicht mit einer Glocke verbunden, die das irgendwie automatisch, wenn der Stundenzeiger auf 12 ist, 12 schlägt, sondern das geschieht wie getrennt voneinander. Das sind zwei unterschiedliche Systeme eigentlich. Das muss man sich auch bewusst sein.
Wer hat dieses Amt, die Systeme zu verbinden? Wer macht das?
Der Messmer läutet die Glocken. Der ist dann zuständig fürs Glocken. Aber eben, da gibt es Glockengeläut, das ja unabhängig von der Uhr ist. Also man hat dann ja Läutordnungen eigentlich auch bei Beerdigungen mit unterschiedlichen Glocken, dass man weiß, stirbt eine Frau, Kind, Mann. Also das ist ja dann wirklich noch das Glockensystem, das Läutsystem ist etwas anders als dann
die Uhr. Also es ist gar nicht der Stundenschlag, der dann von Hand gemacht wird unbedingt.
Teilweise auch, doch, der wird auch von Hand gemacht.
Und ist immer den ganzen Tag durch, auch in der Nacht, das Glockengeläut oder gibt es auch andere Formen, die man wählt?
Wir wissen von den Nachtwächtern, da eben hat man ja keinen Blick mehr auf die Sonne, da schlägt man, man schlägt die Stunden nicht, sondern man geht mit Trompeten durch die Stadt.
Mit Trompeten?
Ja, mit Trompeten. Also ja, was ist das für Trompeten? Ja, sehr angenehm für den Schlaf. Aber das war eigentlich etwas anderes. Das ist der Nachtwächter, der steht oben auf dem Turm, der hat vor allem in der Nacht die Aufgabe, nach Feuern Ausschau zu halten. Und das System ist eigentlich so, dass der Nachtwächter auf dem Turm zu jeder Stunde, fraglich ist, wie dann das funktionierte, wenn man keine Stundenanzeige hatte, vielleicht mit einer Stundenuhr, nehme ich mal an, also mit einer Sanduhr, zu jeder Stunde in die Trompete blasen musste, damit die patrouillierenden Wächter in der Stadt, in den Gassen noch wussten, der ist wach.
Okay.
Und wenn er nicht blies, musste jemand nachschauen, ob der noch wach ist oder was das Problem ist. Also eigentlich ging es um eine Kontrolle des Wächters.
Ja.
Genau.
Dass die Feuerwache wirklich funktioniert.
Dass sie aktiv ist, genau.
Okay. War raffiniert, wie solche Systeme zusammengelegt sind, nicht?
Super, ja. Das ist auch eine lustige Geschichte. Eben mechanische Uhren sind städtische seit dem 17. Jahrhundert belegt am Rathaus. Und dort musste der Uhrmacher, da haben wir eben die Arbeitsverträge, die sind ganz toll. Das war irgendwie eine Uhr, da kam eine mechanische Uhr, kam ein Bär raus. Das wissen wir, es war eine astronomische Uhr. Und der Uhrmacher hatte den Auftrag, die jeden Tag zweimal täglich zu richten. Also im 17. Jahrhundert dann noch. Das gibt auch ein Gefühl, wie präzise oder unpräzise solch mechanische Uhren lange Zeit waren. Bis ins 19. Jahrhundert wurden mechanische Uhren teilweise noch nach Sonnenuhren gerichtet. Okay. Und mussten nachgerichtet werden vor allem.
Heute gibt es auch noch eine kleine Sonnenuhr, nicht? Am Waaghaus.
Ja, genau. Irgendwo. Am Waaghaus, das ist möglich, ja. Kessler hat dann noch eine weitere Sonnenuhr gemacht, in den 1540er Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, am Multertor.
Weißt du noch von weiteren Orten? Also sind diese beiden Sonnenuhren in der Zeit von Kessler oder von Kessler?
Ja.
Und dann hat man Geläut in St. Lorenzen, dann hat man die Uhr hier in Münster.
Genau.
Gibt es weitere?
Im 16. Jahrhundert kenne ich keine weiteren. Eben im 17. Jahrhundert ist dann eine mechanische Uhr an St. Lorenzen belegt und am Rathaus. Aber das ist also ich weiß nicht, ob das abschließend alle sind, mit Sicherheit. Also ich vermute nicht, weil ja eben noch die Sonnenuhren existierten. Und die Münsteruhr funktionierte auch wieder, besser gesagt, man konnte sie wieder ablesen. 1535 schickte eben die Stadt einen Handwerker auf ein Gerüst und gab ihm ein vorher festgelegtes Honorar dafür. Und die Ziffern, die waren in Gold gemalt. Und dieser Handwerker stieg hinauf, kletterte aufs Gerüst und beklagte sich dann beim städtischen Unterbaumeister, man müsse sein Honorar heraufsetzen, es geht gar nicht. Diese Ziffern, die seien so riesig, das koste Unmengen an Geld, nur schon für die Goldfarbe. Und die Arbeit sei dermaßen gefährlich, das gehe nicht. Und hat den Unterbaumeister gebeten, Schablonen in der echten Größe dieser Ziffern zu machen, anfertigen zu lassen. Und diese hat man dann dem Rat vorgelegt, damit dieser sehen kann, wie groß diese Ziffern sind. Mhm. Und man hat ihm das Honorar verdoppelt. Also das mussten große Ziffern sein. Und das zeigt auch Goldfarbe. Das ist, die mechanische Uhr ist lange Zeit vor allem auch ein Prestigeobjekt, ein Repräsentationsobjekt, das man sich auch leisten können musste. Und das war vermutlich lange Zeit auch ein wichtiger Aspekt von dann eben mechanischen Uhren, zu zeigen, wir können das.
Aber ist interessant, in dem Moment ist ja, sind die Mönche wieder zurück im Kloster.
Genau, es ist schon spannend. Lange Zeit bis zur Reformation, oder die Stadt stellte einen Werkmeister für das Münster an und bezahlte ihn und war zuständig für Renovationen rund um die Klostergebäude, und zwar mit Einnahmen aus den Spenden der Kirchbesucher, was ja eben auch zum großen Teil bis zur Reformation natürlich die Stadtbürgerinnen und Bürger waren. Und man argumentiert genauso damit, auch mit dieser Verantwortung und mit dieser Aufgabe. Man hatte auch zwei Schlüssel. Die Stadt hatte einen Schlüssel und der Konvent hatte einen Schlüssel für die Heiligtümer. Und die Stadt argumentiert wirklich dann auch so vor dem Bildersturm. Wir haben quasi, es ist kein Bildersturm, wir nehmen die Bilder nur raus. Mhm. Wir sind auch Miteigentümer. Funktioniert natürlich nicht rechtlich. Spannend finde ich aber wirklich, dass diese Aufgabenteilung offenbar immer noch dieselbe ist, obwohl die Stadt eben bis 32 den Stiftsbezirk gewaltsam annektiert hatte. Und auch nach der Rückkehr des Fürstabts blieb das noch Aufgabe der Stadt. Es wäre mal lohnenswert, das zu untersuchen, wann das wechselt.
Ja, ich finde das eine interessante Geschichte. Wie fest machen sich als Stadtbürger in der Zeit dieses Kloster, diesen katholischen Kern, diesen alten Glauben und seine Orte doch zu eigen?
Mhm. Ja, also es war ja auch noch die Kirche der Bürger.
Ja?
Also das ist der Ort, an dem man vorhin zur Messe ging. Das bleibt ja dann bestehen. Also wir haben ja immer wieder Klagen, bis weit ins 18. Jahrhundert, Stadtbürgerinnen und Bürger, Reformierte gehen in die Messe im Kloster oder gehen das Christkind anschauen, das dann dort liegt in der Krippe zu Weihnachten. Also das ist ja noch eine Verbundenheit.
Nicole, herzlichen Dank für diesen Einblick in die Zeitrechnung, in dieses Dokument der Zeit.
Gerne.
Vielen Dank.